Hallo zu Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen wieder mal mit mir, Christian Gombert, Aktienfondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Ich bin zwar ein bisschen erkältet, aber freue mich auf den Titel heute, weil es ein reines Aktienthema ist. Rotation, Value is back. Value is old economy. Old economy ist meistens abhängig vom Wirtschaftswachstum. Dementsprechend schauen wir als erstes mal auf die Wirtschaftsdaten, die diese Woche kamen bzw. kommen werden. Wir haben Konjunkturdaten in der Eurozone. Wir hatten am Montag den IFO, Geschäftsklimaindex. Er war besser als erwartet, er war besser als im Vormonat. Das heißt, wir haben hier eine sukzessive Verbesserung der Wirtschaft. Allerdings brauchen wir mehr und wir brauchen vor allem höhere Wachstumsraten, damit das auch die zyklischen Aktien positiv stimmt. BIP-Euro-Raum kommt, Verbraucherpreise, Eurozone, hier gab es keine Veränderung, das heißt Druck von der Seite der Inflation ist derzeit auch nicht gegeben. In den USA sind vor allem die Produzentenpreise und der Arbeitsmarkt interessant. Arbeitsmarktdaten kommen heute. Also da geht es hauptsächlich um die Arbeitsmarktdaten und die Inflationskomponente. Insgesamt gehen wir davon aus, dass es eher positiv sein wird, allerdings nicht mit viel Momentum. Wir hatten dann noch weitere Meldungen. Am Freitag hatten wir beispielsweise das Supreme Court Urteil, was gesagt hat, dass die US-Zölle seitens Trump nicht legal sind oder nicht gerechtfertigt sind. Das heißt, wir haben hier eher negative Nachrichten, nämlich operative Unsicherheit. Was macht Trump? Was machen die anderen Länder? Was machen die Unternehmen? Wir haben jetzt die Woche gehört, dass FedEx eine Schadensersatzklage gegen die Regierung prüft. Also insgesamt eher Nachrichten, die man negativ aufnehmen kann. Und dann haben wir noch das ganz große Thema KI Disruption. Während KI vorher oder vor einigen Monaten prinzipiell positiv gesehen worden ist, sieht man jetzt, dass KI, vor allem die Sektoren, die angegriffen werden, darunter leiden und deutliche Kursverluste sehen. So geschehen diese Woche. IBM minus 10% in den letzten Wochen. US Software auch deutliche Kursverluste. Und Entschuldigung. Und Börsen wie die London Stock Exchange auch mit Kursverlusten, als Gerüchte aufkamen, was KI alles kann. Dasselbe gilt für Touristik. So, aber die wichtigste Nachricht kam natürlich gestern für die Märkte, nämlich die Nvidia-Zahlen. Ich habe die Präsentation am Dienstag und am Mittwoch gemacht, dementsprechend konnte ich hier die Zahlen nicht eingeben. Ich habe hier ein Blatt, wo dann die Zahlen für das letzte Quartal, das Quartal von gestern Abend dargestellt sind. Was wir hier sehen ist, was war der erwartete Umsatz und was war der realisierte Umsatz? Und wir sehen, dass Nvidia eigentlich die letzten Quartale so 3-4% besser war. Jetzt ist gekommen 68,1 Milliarden, erwartet 65,6, 3,8% besser. Aber bei Halbleitern ist es wichtig, auf das sequentielle Wachstum zu schauen, also das Quarter-over-Quarter-Wachstum. Wir hatten hier 12, 6 und 22% Wachstum gesehen. Für das aktuelle Quartal sind es 19,4. Ja, ein bisschen weniger als die 22, nichtsdestotrotz sehr stark. Dementsprechend, wir finden die Zahlen auch positiv. Das wird nochmal bestätigt, wenn man sich das Ganze auf EPS-Basis anschaut. Hier hat man eine Abweichung 4-5%. Auch diesmal erwartet waren 1,53, gekommen sind 1,62. Das sind 5,9% besser. Also auch hier wieder ein Beat. Das sequentielle Wachstum 7,9, 9,4, 23,8. Für das laufende Quartal 24,6. Das heißt, wir haben sogar eine kleine Beschleunigung. Insgesamt Wachstumscase bei Nvidia intakt. Davon sind wir auch vorher ausgegangen. Wichtig wäre jetzt zu wissen, wie die Aktie darauf reagiert. Weil was man auch ganz klar sagen muss, die Nvidia-Aktie ist hoch bewertet. Wir haben in diesem Quartal 35 Milliarden Free Cashflow gemacht. Wenn man das mal großzügig mal 4 rechnet, kommt man auf 200 Milliarden. Das gemessen an der Marktkapitalisierung von 5 Billionen entspricht einer Free Cashflow-Rendite von weniger als 4% oder von 4% in dem Fall. Was eigentlich darauf hindeutet, dass schon sehr viele Erwartungen im Kurs enthalten sind. Aktie vorbörslich aktuell 0,5% oder 1% im Plus. Aber wie gesagt, es wird wichtig, wie im Tagesverlauf dann die Aktie reagiert. Wovon profitiert Nvidia? Das wissen Sie natürlich. Das sind die KI-Ausgaben, also die CapEx der großen Hyperscaler. Ich habe die mal hier aufgetragen. Hyperscaler plus Meta. Hyperscaler sind Google, Microsoft und Amazon. Die rechte Grafik zeigt, wie haben sich die Investitionen entwickelt. Wir haben 2023 nur 150 Milliarden investiert. Nur 150 Milliarden, das entspricht in etwa das, was alle DAX-Unternehmen zusammen im Jahr investieren. Jetzt sind wir bei 600 Milliarden. Und das heißt, Google oder Alphabet und Amazon investieren mehr als alle DAX-Unternehmen zusammen. Was man aber auch sieht, bisher sind die Gewinne eigentlich ganz gut gelaufen, haben sich auch positiv entwickelt und man konnte über die Gewinne die CapEx finanzieren. Das wird ab 2026 dann nicht mehr der Fall sein. Also da ist einfach die Gewinnentwicklung so langsam versus die Investitionsentwicklung. Und das führt uns dann zur nächsten Frage, nämlich wie werden Investitionen gerade in 2026 zunehmend finanziert? Wie gesagt, die Hyperscaler hatten eigentlich einen ordentlichen Cashflow, der reicht jetzt aber nicht mehr aus. Dementsprechend sehen wir schon die ersten Aktienrückkäufe, die gestrichen werden. Wenn ich weniger Aktienrückkäufe durchführe, ist das per se erstmal eine negative Meldung für den Aktienkurs. Und gleichzeitig müssen die Unternehmen Fremdkapital aufnehmen. Da sie starke Bilanzen haben, ist das jetzt kein Problem. Also dementsprechend, die Hyperscaler können diese Investitionen stemmen, aber die Hyperscaler machen nur 50% aus. Die anderen 50% sind kleinere Unternehmen und jetzt ist Oracle kein kleines Unternehmen. Aber Oracle wurde schon verwarnt von Moody's, dass man sie abstuft auf Junk-Niveau, weil einfach der Free Cashflow und die CapEx nicht zusammenpassen. Auch in der Woche ist Blue Owl, das ist ein Private Credit Fonds, hatte Probleme, eine Finanzierung zu stemmen, was insgesamt dazu führte, dass auch wieder vor allem der Softwareunternehmen darunter gelitten haben. Das ist sowieso das Thema, das hatten wir auch letzte Woche schon angesprochen, Kursverluste bei den US-Softwareunternehmen. Wir haben hier ein massives D-Rating. D-Rating heißt, haben wir vorher für eine Aktie 50er KGVs gezahlt, zahlen wir jetzt 30er KGVs. Und wir wissen natürlich nicht, wo da der Wendepunkt ist. Wir haben teilweise schon sehr, sehr attraktive Bewertungen. Also wenn man denkt an Adobe mit dem 12er KGV, heißt natürlich auch, dass die Gewinne kommen müssen. Und das wird derzeit so ein bisschen in Frage gestellt. Und damit kommen wir zum Punkt, nämlich die Sektorrotation. Ich hätte Ihnen hier gerne eine andere Folie mitgebracht mit der Entwicklung der einzelnen Sektoren. Das ist aber regulatorisch ein bisschen problematisch. Deswegen muss ich das hier in der Form wiedergeben. Wir haben uns mal angeschaut, wie die einzelnen Sektoren im MSCI Welt seit Jahresanfang gelaufen sind und seit Oktober 2025. Und was man da sagen kann, deutliche Outperformer sind Energie, hier vor allem Geopolitik, Öl und auch Dividendenrendite und die Grundstoffe, und das ist das erhöhte Niveau bei den Rohstoffpreisen, auch Eisenerz steht relativ hoch. Diese beiden Sektoren konnten mehr als 10% den Gesamtmarkt outperformen in dem Zeitraum. Auch stark waren Industrie, Basiskonsum und Versorger. Und wenn man die jetzt mal zusammenfasst, sieht man, dass es hier vor allem Old Economy ist. Und das ging zu Lasten vom zyklischen Konsum. Im zyklischen Konsum sind Luxusautos und Sachen wie Adidas enthalten. Hier geht es vor allem um Kaufkraft und Zollthematik. Also da ist es auch eher ein bisschen vorsichtig. Und insgesamt, was die Outperformer oder was uns so ein bisschen bewegt von der Rotation, dass man eher Technologie verkauft, weil einfach dort die Bewertung so hoch ist und in die Old Economy investiert. So, gucken wir uns noch eine wichtige Variable an, nämlich das Gewinnwachstum. Das ist sehr erfreulich. Das Gewinnwachstum zieht an. Wir sprechen hier von positivem Momentum. Das ist jetzt relativ hoch mit über 10%. Da ist ein bisschen Basiseffekt drin, aber das Potenzialwachstum gemessen an GDP-Wachstum plus Inflation plus Aktienrückkäufe kann ohne weiteres im Bereich zwischen 7% und 10% sein. Das heißt also, die Gewinnentwicklung ist eher stark, besonders stark ist sie dann in Europa, das ist die orange Linie, und die dunkelgraue oder die graue Linie, das sind die Emerging Markets. Und wenn man dann einfach der Regel folgt, folge dem Gewinnwachstum, würde man hier eher Europa und Emerging Markets übergewichten. Und das würde dann zu Lasten der dunkelblauen Linie, nämlich der USA, gehen. So, und jetzt kommen wir so zwei Folien. Rotation erstmal auf Sektorebene und dann später auf Regionenebene. Ich habe gesagt, wir sehen, dass wir in die Old Economy, dass die Old Economy besser läuft. Die kann man nochmal zweiteilen in defensive Sektoren wie Versicherung, Telcos, Basiskonsum, aber auch Pharma und auch die Versorger. Der andere Bereich ist dann der zyklische. Und beim zyklischen fällt schon auf, wenn man am Anfang der Wertschöpfungskette ist, läuft man derzeit ganz gut. Das ist der Bereich Mining wegen höheren Rohstoffpreisen. Das ist auch derzeit Öl, wobei da muss man klar sagen, Öl läuft vor allem aufgrund der Geopolitik derzeit gut. Mittelfristig kann man davon ausgehen, dass mehr Angebot kommt und dass die Ölpreise eher fallen. Deswegen ist hier Öl, genauso wie Gold, als Hedge gegen Geopolitik zu sehen. Und weitere Sektoren, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, wären Chemie. Hier haben wir jetzt Berichte von BASF und Sika gesehen, die sind nicht besonders stark. Nichtsdestotrotz haben die Märkte positiv reagiert. Das heißt, negative, neutrale Nachrichten werden positiv gesehen. Und natürlich am Anfang der Wertschöpfungskette stehen auch die Halbleiter. Das war dann aber eher der Call Halbleiter, Hardware, Long versus Software, Short. Was natürlich jetzt auch hier reinpassen würde, sind die Autos. Da müssen wir aber ganz klar sagen, da stehen wir an der Seitenlinie. Wir haben noch keine großen Investments in Autos gemacht. Liegt einfach an der Unsicherheit um Zölle und Kaufkraft. Dasselbe dann für die Region. Ich habe hier aber bewusst US-Tech geschrieben. US-Tech ist der größte Sektor. Dementsprechend wird dort tendenziell das Geld abgezogen und in andere Regionen investiert. Man kann es entweder nach Europa investieren. Das ist der Gunstfaktor. Wir haben Mining in Europa stärker vertreten. Wir haben defensive Sektoren. Um da mal vielleicht ein paar Namen zu nennen. Glencore, Fokus auf Kupfer. Pharma, da mögen wir derzeit die Unternehmen, die eine breite Pipeline haben, die kurz vorm Launch ist, also die monetarisiert werden kann in nächster Zeit. Das ist für uns AstraZeneca, Sanofi, Roche. Versorger ist eher ein amerikanisches Thema, weil die Stromnachfrage in den USA stärker steigt und dort auch mehr besseres regulatorisches Umfeld herrscht. Nichtsdestotrotz, wenn man gestern die Zahlen von E.ON sich anschaut, die waren gut. Enel, Iberdrola sind auch Holdings, die wir gerne haben. Und Konsum ist erstmal, also hier spreche ich von Basiskonsum, ist erstmal günstig. Was wir brauchen, sind höhere Wachstumsraten, so wie in der Historie. Wenn wir das bekommen, kann man mit Konsumaktien eigentlich auch ganz gut was verdienen. Also das wäre Europa, das sind die Namen, die Sie sowieso alle kennen. Vielleicht ein bisschen spannender ist Japan. Japan profitiert von einer neuen Regierung, von Fiskalprogrammen, von Inflation und höheren Zinsen, was sie jahrelang nicht hatten. Von dem Sentiment, dass Japan untergewichtet ist, dass Japan günstig ist. Und vielleicht was neu ist, während in der Vergangenheit es meistens so war, dass der Yen schwächer geworden ist, also man hat Währungsverluste über den Yen gemacht, die dann Kursgewinne am Index kompensiert haben. Also man hat immer weniger bekommen als die Kursperformance. Das kann sich jetzt ändern, dass in den ersten Wochen bzw. zwei Monaten des Jahres ist der Yen stärker geworden. Das heißt für uns, wir wollen vor allem japanische Werte haben, die eher binnenkonsumlastig sind. Also sprich 100% der Einnahmen in Yen haben, keinen negativen Währungseffekt jetzt per se haben, stattdessen der Anleger eher nochmal von der Währung profitiert. Das sind für uns Versicherungen, das sind Banken, die natürlich auch von der Zinskurve profitieren. Das ist der Börsenbetreiber Japan Exchange. Und jetzt ganz neu haben wir die Eisenbahnen gekauft. In Japan sind Eisenbahnen personenbezogen. Da werde ich dann später nochmal drauf eingehen. Also Japan insgesamt eher die Importeure für uns derzeit interessant. Kommen wir zum letzten Bereich, die Emerging Markets. Hier gehe ich nur auf die Länder ein. Brasilien, sensationelle Performance year to date. Rohstoffwerte sind das natürlich, das ist die Petrobras und die Vale. Wir haben Banken. Banken kaufen in Schwellenländern meistens dann, wenn wir den breiten Markt abbilden wollen. Das gilt auch für Indien. China ist ein bisschen schwieriger. China versuchen ein richtiges Portfolio zu bauen, weil einfach China stärker als die USA wächst, günstiger ist. Das heißt also, vom PEG-Ratio müsste man USA verkaufen, China kaufen, wenn da nicht das regulatorische Risiko ist, beziehungsweise die politischen Fragen. Wir haben aktuell in China Tech-Unternehmen, wir haben Financials, wir haben aber auch Rohstoffwerte aus dem Reich der Mitte. So, damit kommen wir dann zu drei Aktien, die auch regional passen. Dürfte ein bisschen langweilig losgehen, nämlich mit dem Branchenprimus Nestle. Nestle hat ja letzte Woche Zahlen gebracht, die Zahlen waren gut. Wir haben einen neuen CEO, der hat nochmal reingemacht. Dementsprechend die Marge war schwach, sollte aber 2026 sich deutlich verbessern. Wichtiger, wir haben 3,5% organisches Wachstum gesehen. Ab 4% stellt man sich die Frage nach einem Re-Rating. Also dem Fazit, es müsste statt Re-Rating Re-Rating stehen, wenn höheres Wachstum kommt, plus die Margenverbesserung. Das heißt für uns, Nestle ist eher ein Basisinvestment. Die Aktie ist jetzt ganz gut gestiegen. Wir erwarten noch 4% Dividende. So viel zu Nestle. Jetzt, wie versprochen, kommen wir so nach Japan. Und hier habe ich East Japan Railways mitgebracht. Das ist eine Eisenbahn in der Region Tokio und im östlichen Japan. Der eine oder andere kennt den Schnellzug, der in Japan fährt. Das ist der Shinkansen. Hier vielleicht mal einen schönen Gruß an die Deutsche Bahn. Der fährt pünktlich. Wir profitieren hier vor allem von einem sehr guten Infrastrukturnetz und steigenden Personenzahlen oder Passagierzahlen. Nach Covid sind die Passagierzahlen zurückgegangen. Jetzt erholen sie sich. Also das heißt, wir haben hier einen stabilen Gewinnpfad. Insgesamt muss man auch sagen, Unterbewertung gegenüber den anderen Eisenbahnlinien. Wir haben hier nur ein KGV von 15. Das Unternehmen ist aktionärsfreundlich. Und was auch nicht üblich ist in Japan, man sieht Aktienrückkäufe. Daneben versucht das Unternehmen, den Anteil vom Passagiergeschäft ein bisschen zu reduzieren und eine andere Investition zu machen, beispielsweise Real Estate. Das Unternehmen macht 100% der Umsätze und Gewinne in japanischen Yen. Das heißt, man würde von der Kursperformance profitieren und man profitiert von einem festeren Yen. So viel zu dieser Aktie. Jetzt kommen wir noch zu Emerging Markets. Und da habe ich ein Platinunternehmen mitgebracht aus Südafrika. Das Unternehmen heißt Impala, ist der zweitgrößte Platinproduzent. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an unsere Folge im November, als ich über das Gold-Silber-Ratio bzw. Gold-Platin-Ratio gesprochen habe. Diese Ratios geben an, wie viele Unzen Silber brauche ich, um Gold zu kaufen. Damals waren wir bei 90 und wir hatten gesagt, eigentlich müssten wir Richtung 50 gehen. Das heißt also, Silber muss stärker steigen als Gold, beziehungsweise Silber muss steigen, Gold muss fallen. Ersteres war der Fall, Gold ist gestiegen, aber Silber ist noch viel stärker gestiegen. Und das war positiv, sehr positiv für die Silbernamen. In dem Podcast hatten wir auch gesagt, dass das Platin-Gold-Ratio auch weit unter dem historischen Schnitt liegt. Früher hat man 2 Goldunzen gebraucht, um eine Platinunze zu kaufen. Heute ist es umgekehrt. Das heißt, wenn wir hier die Parität sehen, müsste Platin stärker steigen als Gold, wovon dann die Platinunternehmen profitieren, allen voran Implats. Man könnte dann noch beim höheren Platinpreis oder bei dem Platinpreis die Ausschüttung attraktiver gestalten. Man profitiert vom steigenden Platinpreis und man muss sagen, dass Platin von der Angebotsseite nicht überraschen wird, weil einfach keine Minen gebaut worden sind. Jetzt kann ich an dieser Stelle den Podcast mit dem Fazit beenden. Allerdings habe ich noch einen Chart in eigener Sache. Ich habe mal den SGKB Aktiendividenden Fokus mitgebracht. Das ist unser Fonds, der vor allem auf Dividendenrenditen setzt. Ich habe ihn deswegen mitgebracht, weil er genau das zusammenfasst, was ich eben erzählt habe, nämlich Sektorrotation und Regionenrotation. Es ist ein globales Portfolio. Wir haben aber nur 30% Benchmark-Gewicht in den USA. Dementsprechend ist auch unser US-Anteil in diesem Fonds geringer. Umgekehrt haben wir 40% Benchmark-Anteil Asien-Pazifik. Und das ist ja genau die Region, die einerseits über die Währung läuft, andererseits über die Aktienrenditen oder die Kurse läuft. Hier sind wir stärker engagiert. Der Fonds hat seit Jahresanfang 11,5% gemacht. Das ist also sehr, sehr ordentlich. Die Dividendensaison steht noch bevor. Wir versuchen hier auszuschütten bei diesem Fonds. Wir haben angefangen mit 90 Cent. Wir wollen die Ausschüttung stetig steigern. 90 Cent im Halbjahr. Wir waren jetzt bei 2,40. Und wie es derzeit aussieht, die Dividendenrenditen geben es her, diese Ausschüttungspolitik weiter beizubehalten. Wenn Sie mehr zu diesem Fonds wissen wollen, verweise ich gerne auf unsere Internetseite sgkb.de. Unter Premiumfonds kann man das Factsheet täglich runterladen. Dann sieht man, in welchen Regionen, in welchen Sektoren wir engagiert sind, beziehungsweise was die größten Werte sind. Das nur deswegen, weil es einfach so gut passt zu dem ganzen Podcast. Jetzt kommen wir zum Fazit. Wir hatten anfangs über die volkswirtschaftlichen Daten gesprochen. Sie werden besser, allerdings zu langsam, damit wir sehr positiv für zyklische Werte werden können. Wir hatten über die Ergebnisse von Nvidia gesprochen. Ja, die Ergebnisse sind stark. Nichtsdestotrotz kommt es darauf an, was die Kurse heute machen, was die Notierung heute macht. Wir hatten über die IT-CapEx gesprochen und über die Finanzierung und kamen dann zur Conclusio, dass alles für Rotation derzeit spricht. Einerseits sektoral, andererseits regional. Das Gewinnmomentum ist auch eher förderlich für den Gesamtmarkt. Wir haben hier ein hohes einstelliges Gewinnwachstum. Wir sind dann heute auf Nestle, East Japan Railways und Impala eingegangen und haben das Ganze dann abgerundet, nochmal mit dem Blick auf den Dividendenfokus, auf unseren Fonds, der eine gute Entwicklung gemacht hat, vor allem weil er von der Rotation profitiert hat. Das wäre es von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare bzw. Fragen, gerade Richtung defensive Sektoren oder Old Economy, freuen. Dann würden wir nächste Woche, dann wieder wie gewohnt am Mittwoch, auf die Fragen vor allem eingehen. Vielen Dank, alles Gute, Ihr Christian Gombert.